Lifetime.
So, liebe Anwesende, das Thema jetzt, das ich ansprechen möchte, ist nicht eine Chanukka-Geschichte, nicht eine Ölgeschichte und ist dennoch mit Chanukka verbunden. Wie kommen wir darauf? Also wie feiern wir Chanukka? Wir
ich behaupte, es ist eine Chanukka-Geschichte.
Das stimmt. wie kommen wir darauf, um Chanukka so zu feiern, dass wir Kerzen zünden, und zwar am ersten Tag eine Kerze, am zweiten Tag zwei Kerzen, am dritten Tag drei Kerzen. Woher nehmen wir diese Idee? Und gibt oder gab es Alternative? Der Talmud in Masechet Shabbat, und das war einer der ersten Abschnitte, den wir, als wir den Anfängerskurs in Talmud, also ich meine jetzt nicht den Kurs Megillah, sondern den ich im Stadttempel Shabbat Nachmittag erteilte, und dann im Rahmen von Pre-Ochot Chaim noch am Shabbat Nachmittag auch weitergeführt haben, haben wir immer so zu Gott gemacht. Wir haben ein Thema genommen und das für 2 bis 10 Wochen sich darin vertieft. Und einer dieser Texte war, ja, das war für die Initiative von Ruth, war eigentlich die Sugya, also dieser Ausschnitt, wenn ich das so sagen darf, vom Talmud, im Masechet Shabbat, das aber nicht mit dem Shabbat verbunden ist, oder wenigstens nicht direkt, der die Chanukka-Geschichte beinhaltet. Das wird übrigens im Schiur um 17 Uhr wichtig sein, weshalb eigentlich, also eine kleine Bemerkung, weshalb das im Masechet Shabbat ist, also in einem Traktat, der angeblich mit Chanukka ganz wenig zu tun hat. Und warum gibt es nicht ein eigenständiges Talmud-Buch, ja, Mishnah Chanukka? Aber das ist nicht, was uns jetzt beschäftigen wird. Viel eher möchte ich damit anfangen, dass die Gemara in Masechet Shabbat sagt, dass es zwei Meinungen gibt, wie man eigentlich die Chanukka-Lichter zündet. Es gibt die Meinung von Bet Hillel und die Meinung von Bet Shammai. Die von Bet Hillel kennen wir alle, weil wir sie praktizieren. Wir fangen am ersten Tag mit einer Kerze an und dann mit zwei und dann drei, bis wir 8 haben. Bet Shammai sagt umgekehrt, man fängt mit 8 an, dann 7, dann 6, dann 5, dann 4, dann 3, dann 2, dann 1. Und wie kommen Bet Shammai auf so eine Idee? Und die Bet Shammai werden erklärt, Keneget Pareachag. Es gibt nämlich ein Opfer, das während Hechag, dem Fest, gebracht wird. Was ist das Fest? Es gibt ja viele Feste. Was ist das Fest? Der Feiertag oder... Was? Das wäre eine sehr gute Antwort, ist aber diesmal nicht gemeint, sondern Sukkot. Sukkot ist das größte Fest des Jahres. Aus dem einfachen Grund, dass an dieser Stelle in einer agrarischen Gesellschaft man besondere Freude und Dankbarkeit spürt, weil man dann die gesamte Ernte des ganzen Jahres mittlerweile heimholt. Mit einer kleinen Ausnahme, die wir auch noch sehen werden. Nämlich die Oliven wachsen noch, auch die Zitrusfrüchte wachsen noch. Aber außerdem sind alle Bäume jetzt schon, alle Früchte, Baumfrüchte wurden gepflückt und die Getreide wurde schon längst geerntet und alles, was dazwischen ist, also die Regensaison fängt an. Es gibt keine neue Saison für Gemüse, weil der Winter jetzt angebrochen ist und erst nach dem Winter fängt man wieder an. Also das mit Gemüse ist nicht so klar, weil in Israel kann man ja während des ganzen Jahres pflanzen, aber Achtung, was man heute während des ganzen Jahres tut, tun wir dank Greenhouses, wie heißt das?
Glashäuser.
Wie?
Glashäuser.
Ja, das stimmt, sind aus Glas. Oder Plastik, aber ja. Glashäuser. Ohne Glashäuser ist es sogar in Israel schwer, um Gemüse und Blattgemüse während des Winters wachsen zu lassen. In manchen Teilen Israels wäre es noch möglich, in anderen Teilen überhaupt nicht. Und auch diesbezüglich muss man merken, heute gibt es mehr Wasser im ganzen Land. Also wegen des nationalen Wasserträgers hat man seit Jahrzehnten in Israel Wasser vom Norden auch im Süden. Und heute mit Desalination. Wenn man das nicht hat, dann kann man im Norden und während des Winters nicht wachsen lassen, was zu kalt ist, und im Süden, was kein Wasser gibt.
Trocken ist.
Gut, jetzt kommen wir zurück zu Sukkot, ist das große Fest. Und zu Sukkot wurden Opfer gebracht, genau wie zu jedem Feiertag. Aber zu Sukkot wurde auch ein besonderes Opfer gebracht, nämlich zu jedem Feiertag wird ein Stier geopfert. Und zu Sukkot nicht ein, sondern 70 Stiere. Am ersten Tag von Sukkot 13 Stiere, am zweiten Tag 12, am dritten Tag 11, am vierten Tag 10. Wie viele Tage Sukkot gibt es? 10 Tage Sukkot?
7,
ja genau. 7. Und wenn man dann nachrechnet, man geht von 13 bis 7, 7 Tage lang. Was ist der Median zwischen 13 und 7? Das ist vielleicht der Art. Das ist 10. Ja? Und 10 mal 7 ist 70. Das ist die leichte Art, um das alles nachzurechnen. Man hat 70 Stiere geopfert. Diese 70 Stiere wurden auch so interpretiert, dass sie die 70 Völker, Nachkommen von Noach, repräsentieren. Und damit heißt das, dass wir ein Opfer für die Nationen der Welt opfern. Dies wurde sowohl positiv als auch negativ interpretiert, also je nach, was für eine Beziehung man mit den Nachbarländern hatte oder mit wem. Aber einerseits gibt es das Opfer, das wir für die Nachbarländer, für die Nationen bringen. Und andererseits gibt es auch, man fängt mit vielen Stiere an und dann gibt es immer weniger, weil nicht all diese Nationen bleiben uns erhalten, weil manche einfach so durch und durch hässliche Nationen sind, dass sie mit der Zeit verschwinden. Aber für uns ist wichtig, dass Beit Shammai sagt, man fängt mit 8 Kerzen an, dann 7, 6, 5 und so weiter, weil wir das Modell von den Stieren des Sukkot-Feiertages auch hier anwenden. Und es ist, und die Erwiderung von Beit Hillel ist Malin Bakodesh. Man schreitet fort in Heiligkeit und man geht immer zu größeren Zahlen, was nur auch noch eine halbe Antwort ist übrigens, weil bei den Stieren sagt die Tora ausdrücklich, dass man mit vielen Stieren dann weniger fortschreitet. Aber immerhin fühlt Beit Hillel, dass das Licht von den Chanukka, die Chanukka-Lichter repräsentieren die wachsende Heiligkeit und eben die Heiligkeit muss wachsen. Ich möchte aber vorschlagen, und ich bin nicht der Erste, der das macht, dass diese Verbindung, die von Beit Shammai zwischen Chanukka und Sukkot geschaffen wird, nicht willkürlich ist. Es ist nicht willkürlich, es geht nicht nur darum, dass man irgendein Modell sucht, um zu wissen, wollen wir jetzt von wenig zu viel oder von vielen zu wenigen Kerzen gehen, sondern dass Beit Shammai verstehen, dass es eine inhärente Verbindung zwischen Chanukka und Sukkot gibt. Und deshalb wenden sie das Modell von den Stieren Sukkot an. Und Beit Hillel verneint diese Verbindung nicht, sondern sagt trotzdem, zünden wir am ersten Tag eine Kerze und am achten Tag acht. Woraus besteht diese Verbindung? Lesen wir. Wir lesen jetzt nicht von Chanukka ist die Wiedereinweihung des zweiten Beit HaMikdash. Und wir wollen nicht von der Wiedereinweihung und nicht vom zweiten Beit HaMikdash sprechen, sondern vom ersten Beit HaMikdash und von der Einweihung. Im ersten Buch Könige wird, also in den ersten 11 Kapiteln des Buch Könige wird das Leben von Schlomo beschrieben. Insbesondere wie er an die Macht kam, also in den letzten die letzten Tage Davids, die Krönung von Schlomo, wie Schlomo dann die Wirtschaft in der Hand nimmt und was für ein Ansehen Israel bekommt, dass er dann die Bautätigkeiten für das Beit HaMikdash, wie es das in Bahnen leitet, dass endlich das Beit HaMikdash gebaut wird, das schon David bauen wollte. Und dann, wie er seinen Palast baut, in der ganzen Geschichte heiratet er noch ein paar Mal, so ungefähr 1000. Und ohne Scheidung. Und wie das ihm zum Verhängnis wird, was seine Frauen so angerichtet haben. Und wie dann, als er stirbt und seinen Sohn übernimmt, dass dann eigentlich die innerpolitische Lage nicht ideal ist. Mit den Folgen eigentlich ist es eine Strafe für Schlomo, dass dann sein den Reichen zweigeteilt wird. Sein Sohn wird nur noch über ein kleines Teil herrschen. Und es wird also das Königreich Israels in zweigeteilt, das nördliche Königreich Israels und südliche Königreich von Juda. Okay, und jetzt sind wir bei der Einweihung des Beit HaMikdash. Ich bitte, dass wir den 8. Kapitel, das 8. Kapitel des ersten Buch Könige aufschlagen und dass wir uns dem 12. Vers zuwenden. Ja, wir können sogar am Anfang des 8. Kapitels gehen, ist noch besser. Anfang des 8. Kapitels. As Yakel Shlomo. Gerade der letzte Vers des frühen Kapitels ist, dass die ganze Arbeit vollendet wurde. As Yakel Shlomo et Zikne Israel. An dieser Stelle dann, as Yakel Shlomo et Zikne Israel, hat Shlomo die Älteste Israels versammelt. Wer et kol Rashi Matot. Alle Häupter, alle Stabhäupter, ja, das ist der Stammeshäupter. Nesi'e ha'avot, die Fürsten der Väter, Livne Israel, das heißt der väterliche Häuser, der Familien Israels. Ela Melech Shlomo, Rashi Matot, soll eigentlich die Oberhäupter sein, die nächste Schicht sind Nesi'e ha'avot, von den Kindern Israel, zum König Shlomo in Jerusalem. Wozu? Leha'alot et Aron Brit Hashem, um heraufzuführen die Bundeslade, ja, die Lade des Bundesgottes. Me'ir David Hizion von Ir David. Wer weiß, was Ir David ist? Ja, und welchen Teil insbesondere? Ja, wer in Jerusalem besucht, beim Kotel, kann von der Altstadt herausgehen und man geht so 200 Meter ungefähr. Richtung Silwan, was ein arabischer Viertel ist, und dort gibt es eine archäologische Ausgasse, einen Park eigentlich. Es ist ein ganzer Park. Der Besuch lohnt sich, es ist sehr interessant, es gibt viele Dinge, die man dort entdecken kann. Dort gibt es die Ausgrabungen von Ir David. Ir David ist das Jerusalem von der Zeit von David HaMelech. Heute ist Jerusalem eine enorme Stadt. Damals war sie wesentlich bescheidener. Es gibt in Jerusalem im antiken Jerusalem drei große Täler, die Stadt eigentlich um und durchschneiden. Und so gibt es gewisse Bergrücken. Und eine von diesen Bergrücken ist dort, wo Jerusalem damals gebaut wurde. Und dann ist es größer geworden. Ja? Mhm. Aber das ist Ir David. Und das heißt, der Aron HaKodesh war in Ir David, weil es kein Beit HaMikdash gab. Allerdings sehr interessant, wir sehen auch, dass Shlomo nach Giv'on zum Mishkan ging. Das heißt, der Mishkan war in Giv'on, dort fand der öffentliche Gottesdienst statt. Der Aron HaKodesh war nicht dort, er war in Jerusalem. Okay, eine interessante Nebenbemerkung. Aber man muss ihn jetzt hinauftragen von Ir David in den Beit HaMikdash, in den Tempel. Und dafür versammelt Shlomo alle Würdenträger. Das ist noch nicht die Einweihung des Beit HaMikdash, das ist jetzt das Herauftragen des Aron HaKodesh. Veikahalu el HaMelech Shlomo, und es versammelten sich zum König Shlomo, Kol Ish Israel, alle Juden, Beyerach Ha'etanim, im Monat von Etanim. Was kann der Monat Etanim sein? Heute heißt er nicht mehr so. Heute heißt er Tishrei. Ja, das ist der 7. Monat. Die Namen der Monate, wie wir sie jetzt kennen, anwenden, sind keine jüdischen Namen. Sie kommen schon im Tanach vor, aber sie sind eigentlich Namen, die man in der babylonischen Kultur begegnet hat. Vorher gab es andere Namen. Wir haben nicht alle 12 Monate vorher. Wir haben nur einen Teil davon. Wir haben Chodesh Yerach Etanim, Yerach Ziv. Also einige der Monate, ich kenne sie nicht alle auswendig. Und dann gibt es selbstverständlich die Nummerierung der Monate, sowieso. Ja, die gibt es schon in der Tora. Also das ganze Volk Israel kommt nach Jerusalem, Bechage, zum Fest. Welches Fest? Chodesh Shvi, Das ist der siebte Monat. Also wer noch nicht wusste, was Etanim ist, weiß wenigstens, was der siebte Monat ist. Im siebten Monat gibt es nur einen Feiertag, der ein Fest ist. Das ist Sukkot. Also Hechag ist Sukkot. Und die Menschen versammeln sich für Sukkot. Bei Evo Kolikne Israel, es kamen alle Älteste Israels, bei Isua, Kohanim mit Aaron, und die Kohanim trugen die Bundeslade. Vayalu et Aron Hashem, vet Oel Moed, vet Kol Klea Kodesh, Hashem Oel, Vayalu et Am Kohanim Valvim. Hinaufgetragen wurde nicht nur die Bundeslade, sondern auch der Oel Moed, das Stiftzelt, das man jetzt nicht mehr brauchen wird. Man wird sie jetzt aufbewahren auf dem Tempelberg. Hinaufgetragen wurde es von Kohanim und von Levim. Und der König Shlomo war in Melchem Choladat Israel und die ganze Gemeinschaft Israel, Noadim Alav, Ito Lifne Aaron. Das Ganze, also nicht nur die Ältesten waren dort, die Ältesten wurden alle einberufen, speziell eingeladen, aber es gab dort eine riesige Menge, die zusammen war. Mesaprim Tzonu Vakar, sie tun Opfer dort bringen, Ashaloi Sofru Vloim und Nimurov, ganz viel, man kann sie nicht mehr zählen. Das ist, was geschieht, weil Yoviu HaKohanim et Aron Brit Hashem el Mekomo el Dvir HaBayit, und die Kohanim brachten die Lade des Bundesgottes zu seinem Ort im Allerheiligtum des Hauses, Kodesh HaKodashim. Das sind Synonymen, Dvir HaBayit und Kodesh HaKodashim. Ja? Und Dvir ist, wie es architektonisch heißt, das innere Raum, und das ist das Kodesh HaKodashim, das Allerheiligtum. El Tachat Kanfei HaKeruvim, unter Cherubim, das ist ein faszinierendes Kapitel für sich, die von Shlomo HaMelech speziell dafür hergestellt wurden. Silberne Cherubim. Ja. Und das ist also, was geschehen ist. Jetzt überspringen wir bis zum 11. Vers. Velo yachlu ha-Kohanim. Die Kohanim konnten nicht Lamod Lesharet mit Neanan. Sie konnten dort nicht weiter stehen bleiben. Die Kohanim mussten sich zurückziehen, weil ein Wolken aus dem Himmel hinabgekommen ist. Kimalech wurde Hashem et Bet Hashem. Im Heiligtum, ja, war eigentlich dieser Wolken. Die Kohanim konnten nicht mehr sehen, konnten nicht bleiben, wussten auch, es ist heilig, man darf nicht bleiben. Sie mussten sich alle zurückziehen. As, jetzt haben wir das zum zweiten Mal As, ja. Dann, Amar Shlomo, hat Shlomo gesagt, Hashem Amar, der Ewige hat gesagt, Lishkon Barafel, im Nebel zu ruhen. Also das ist ein Zeichen, dass die göttliche Präsenz da ist. Banovaniti Bet Zvulach, ich habe dir ein Palasthaus gebaut. Machon, Lishiftecha, Olamim, ja, wie heißt das, gewidmet für deine für deine Ruhe, für Ewigkeit. Veseva Melech et Panav, Vayivarech et Kol Klal Yisrael, er drehte sich dann um und segnete die ganze Versammlung. Kol Klal Yisrael Omed, die ganze Gemeinde Israels steht. Und dann spricht er ein Segen und nachher spricht er ein Gebet. Und das Gebet ist an sich, sollte man auch mal analysieren, aber das ist ein separates Shiur, weil es ein sehr langes, ausführliches, prächtiges Gebet ist. Ich würde noch mehr sagen, man müsste jeden Teil dieses Gebetes separat studieren. Ja? Die Hauptpunkte. Erstens die Dankbarkeit. David wollte das Haus bauen, wollte den Tempel bauen, durfte nicht. Jetzt ist es so weit gekommen. Ja? Gott hat gesagt, David wird nicht bauen, aber sein Sohn Shlomo wird es bauen, und jetzt ist es soweit. Dann stand Shlomo vor dem Altar, ja, und er vor dem ganzen Volk, und er breitete seine Hände aus zum Himmel. Und er sagte, Hashem Elokei Israel, ewiger Gott allmächtiger Israels, En Kamocha. En Kamocha, Elokim Hashemayim Imal Balazun Tachat. Es gibt kein anderer Gott wie du, der oben im Himmel und unten auf Erden ist. Shomer Abrit Vacheset, der den Bund hütet und die Wohltätigkeit Lavadecha für deine Diener, die vor dir gehen. Und du sollst jetzt erfüllen alles, was du gesagt hast. Gesagt hast du auch, man muss sich an die Tora halten, ja, an die Mitzvot halten. Also bitte erfülle jetzt diesen Segen, den du dem David versprochen hast. Und jetzt, dass wir dir ein Beit HaMikdash errichtet haben, gebaut haben, dann soll das ein Ort sein, von dem du aus du das Volk, das Wohl des Volkes insbesondere herbeibringen soll. Hier sollen die Sündner Verzeihung finden und aus hier soll Gerechtigkeit herausgehen. Von hier aus sollen Streitigkeiten geschlichtet werden. Und soll aber jetzt vorkommen, dass ein Krieg stattfindet und Israel fängt an zu verlieren. Und die Menschen werden kommen hier und werden zu dir beten. Du sollst verzeihen und Israel schützen und wieder siegreich machen. Und wenn es keinen Regen gibt, gleich. Wenn es einen Hunger gibt, gleich. Ja, immer wieder in all diesen Situationen soll Gott verzeihen und segnen. Und der Nichtjude, der kommen wird, auch sein Gebet sollst du erhören und umsetzen. Wenn man proaktiv in den Krieg zieht, auch hier soll Gott seinen Segen aussprechen. Und jetzt gehen wir zu Ende des Kapitels fast, also noch nicht ganz am Ende, aber 54. Vers. Vayhi und es war. Kechalot Shlomo litpalel Hashem, als Shlomo fertig war mit seinem Beten zu Gott. Et kol hatfila v'tchina zot, dieses ganze Gebet. Dann stand er auf von vor dem Altar. Mikroal birkav v'kapov p'sot Hashem. Er war gekniet mit Händen nach oben zum Himmel und jetzt steht er auf. Und er segnet das Volk und sagt, Baruch Hashem, Asher Natan Menucha Lomo Israel. Gelobt ist der Ewige, der Ruhe gegeben hat seinem Volk Israel. Kechol Asher Diber, nach was er versprochen hat. Lo Nafal Dabar Echad Mikol Dvaro Atov, Asher Diber Biad Moshe Avdo. Alles, was Gott versprochen hat, hat er erfüllt. Wir leben in gesegneten Zeiten. Yehi Hashem Elokeinu Imanu, es sei der Ewige, unser Gott, ein Mächtiger mit uns. Kasher Yami Avotin, wie er mit unseren Vorfahren war. Alia Azvenu Valicenu, so uns nicht verlässt und nicht verstoßt. Okay, das heißt, das Gebet, dann spricht er noch ein Gebet der Verbindung und dann bringt er Opfer. Und hier ist die große Frage, das war alles ungefähr Sukkot-Zeit. Sukkot ist an sich, hat einen Yom Tov-Tag. Zu Yom Tov darf man solche Dinge nicht tun. Man darf keine freiwillige Opfer bringen. Das heißt, wann genau, ja, können wir vielleicht genau wissen, wann das alles stattgefunden hat. Schauen wir mal. 65. Vers. Vayas Shlomo Baetai Etechag. Und Shlomo in jener Zeit machte das Fest. Vechol Israel imo. Und ganz Israel mit ihm. Kahal Gadol, eine große Gemeinschaft, eine große Versammlung. Milevo Hamot ad Nahar Mitzrayim. Gekommen sind sie aus allen Ecken Israels, aus den entferntesten Grenzen. Ortschaften. Das ist jetzt ganz wichtig. Halachisch gilt die Pilgerpflicht nur für die, die innerhalb eines Tages zu Fuß reisen, in Jerusalem ankommen können. Man kommt nicht pilgern, also dreimal im Jahr, von Levo Hamat oder von Har Mitzrayim, das sind mehrere Tage Reisen. Dann kommen die Menschen ab und zu pilgern, weil sie doch wollen, aber müssen sie nicht.
Chana kam auch von weit, oder?
Chana kam von Ramataim Zufim. Ramataim Zufim, ist nicht so besonders weit.
Nicht so besonders
weit. Erst nicht nach Shiloh.
Ach ja, natürlich.
Aber es lohnt sich genau zu schauen. Mhm. Es kann auch sein, dass ihr Mann häufiger ging, weil er die Mitzvah von der Lehrer Regel hat. Das ist eine Mitzvah, das ist das Mann Gerama. Ein Gebot, das zeitgebunden ist. Das heißt, die Männer müssen, die Frauen dürfen. Und dann ist es wohl möglich, dass die Hanna nur einmal im Jahr kam. Oder wie man das auch lesen kann dort, die Geschichte von Chana, die einmal im Jahr nach Shiloh kam, nicht, dass das ihr einziges Besuch war, sondern es war zusätzlich zu den Feiertagen, dass Familie Elkanah einen eigenen Tag hatte. Weil man eigentlich in jener Geschichte gar keine Anweisungen hat, dass sie irgendetwas Festliches geopfert haben. Es ist nicht ein Sevach HaChag, sondern einfach in Sebach. Also
ich habe jetzt gerade mal was über die Hanna gemacht und ich habe nachgeschaut, weil ich wissen wollte, wie weit es ist von Ephraim. Es sind circa 60 Kilometer.
Bis nach 60 Kilometer, also es ist gerade über die Grenze. 60 Kilometer, dann muss man nach Jerusalem und nach Shiloh.
Shiloh. Ja. Weil die ja nach Shiloh gehen und dann.
Also dann wäre es halachisch keine Pflicht mehr, um dreimal im Jahr zu kommen. Damit haben wir die Antwort auf unsere Frage. Danke.
Plus minus.
No, plus minus ist reich. Ich werde noch mehr sagen, in den Bergen geht es noch langsamer. Das heißt, es. Die 40 Kilometer, die man, die ein normaler Mensch, auf, das ist ein normaler, einigermaßen durchtrainierter Mensch, also normal für so eine Gesellschaft, die man auf dem flachen Boden gehen kann, also in den Bergen, ist wesentlich weniger. Gut. Also, wo sind wir hier? Die Menschen kommen von überall. Lifne Hashem, Shlomo macht also das Sukkot-Fest. Shivat Yamim ve Shivat Aimim Abasar Yom. 7 Tage und 7 Tage, insgesamt 14 Tage. Und das ist ein kleines Problem. Sukkot ist nur 7 Tage. Warum sprechen wir hier von 7 Tagen und 7 Tagen?
Hat er an Sukkot 7 Tage Einweihung angehängt?
Ja. Und wo hat er sie eingehängt?
Entweder vorher oder nachher.
Nachher, oder?
Vorher geht es mit Yom Kippur nicht kurz.
Vorher geht es nicht in Yom Kippur. Also, das ist eine sehr, sehr tolle Bemerkung. Und dann muss es nachher gewesen sein. Ich muss ehrlich sagen, dass ich jahrelang das als die wahrscheinlichere Reihenfolge betrachtet habe. Das war eins. Jetzt werde ich das Gegenteil argumentieren. Aber ich war jahrelang davon überzeugt. Bei Yom HaShmini am 8. Tag, Shilach et ha'am, hat er das Volk entsendet, weil Vauchu et ha'melech, und sie segneten den König, weil Chule auch Olehem, und sie gingen zu ihr Zeltes, Mechim ve Tovelev, erfreut, mit gutem Herzen, also das Herz fühlte sich sehr gut an. Al-Kola Tovash Rasashon, David Avdor Israel Amor, für das Gute, für diese ganze Güte, die Gott dem, seinem Diener David und dem, seinem Volk Israel getan hat. Von hier aus, wer nur das liest, kann genau das schließen, was wir ja, lange dachten. Nämlich am 8. Tag muss dann vermutlich, entweder am 8. Tag der 14, das heißt, ein Tag der Einweihung, des Einweihungsfeiers haben alle Menschen mitgemacht. Und dann gab es solche, die 7 Tage lang gefeiert haben und solche, die schon nach Hause gegangen sind. Ja, das ist eine Möglichkeit. Das heißt, wir hatten Feierlichkeiten für ganze Yom Tov. Und Shmini Atzeret war dann die letzte große Versammlung. Vielleicht gab es am Abend, am Ende von Shmini Atzeret noch Feuerwerk. Ja? Ich weiß nicht was, ein großes Abschlussfest. Und dann sind sie nach Hause gegangen. Aber andere sind noch weitergeblieben, machen eine ganze Kulturwoche noch. Okay, gut. Aber das Interessante ist, dass dieser Abschnitt einer von den Abschnitten ist, der eine Parallele in einem anderen Buch des Tanachs hat. Nämlich im Buch Divrei Hayamim. Wie die Tanachs normalerweise gedruckt sind, ist die Divrei Hayamim Chroniker das Letzte, was man im Tanach findet. Das ist nicht chronologisch das Letzte. Es ist nicht einmal das Letzte von der Perspektive, von wann es niedergeschrieben wurde. Aber weil es so eine Wiederholung, die Divrei Hayamim auf dem ersten Blick ist so eine Wiederholung von was wir bereits wissen. Deshalb ist es am Ende. Ja? Das ist, wir haben alles jetzt ausgelegt, jetzt kommen wir zurück und gehen nochmals über die Chronik. Der Talmud sagt, dass der Autor von Chronike Ezra ist. Und es ist sehr interessant und wir machen es heute nur punktuell, nicht als allgemeine Sache, aber es lohnt sich, das auch allgemein zu tun. Es lohnt sich, die Geschichten, die sowohl in Schmuel oder Malachim vorkommen, als auch in Divrei Hayamim zu vergleichen. Weil immer wieder gibt es kleine oder große Überraschungen. Jetzt werden wir bei kleinen Überraschungen bleiben. Die großen Überraschungen werden für ein anderes Schuh warten müssen. Und ich bitte, dass wir das zweite Buch Chroniker, Divrei Hayamim Bet, aufschlagen. Ich glaube mich zu erinnern, dass es im vierten Kapitel ist, aber ich werde es jetzt bestätigen wollen. Wo sind wir hier? Ja, so ungefähr. Im vierten Kapitel heißt es, nein, fünfte Kapitel fängt an. Und das ganze Werk, das Shlomo gemacht hat für das Haus Gottes, ist vollendet worden. Und Shlomo brachte die Heiligtümer seines Vaters Davids, also was er schon geheiligt hatte, Silber und Gold und alle Gefäße, die David schon vorbereitet hatte, hat er hineingeführt. Es gibt hier übrigens eine faszinierende Auslegung von, ist das Rashi oder Malbim, habe ich es vergessen, weil sie nebeneinander gedruckt sind. Nämlich ein Vorschlag. David hatte sehr viel Material für Beit HaMikdash vorbereitet. Und weil hier auffällt, dass wir Kessef und Zahav haben, Silber und Gold, nicht aber Kupfer, dann gibt es einen Vorschlag, dass eigentlich Shlomo nicht alles Material, das David vorbereitet hat, heraufbrachte. Und aus zwei Gründen. Ein Grund ist, weil es zur Zeit von David irgendwann eine Hungersnot gab. 3 Jahre lang gab es eine Hungersnot und David sollte dann diese Heiligtümer, das darf man in solchen Fällen, verkauft haben, um die Armen zu ernähren. Der andere Grund wäre eigentlich von Shlomo mit Absicht gemacht, dass Shlomo hier Dinge hineinführt in den Tempel, aber die nicht verwendet wurden, um den Tempel selbst zu bauen. Warum? Weil Shlomo nicht mit dem Material, das David vorbereitet hatte, mit dem Mikdash bauen oder bezahlen wollte, weil er ahnte, dass dieser Tempel nicht ewig stehen wird und dass die Völker, als der Tempel mehr als 400 Jahre später zerstört wird, dann nicht die Möglichkeit haben sollen, um zu sagen, unsere Götter haben sich gerecht, weil der David damals mit gestohlenem Gut von den Tempeln unserer Götzen diesen Tempel errichtet hat. Und deshalb, es soll klar sein, es sind die Sünden Israels und nicht eine vermeintliche Macht von irgendwelchen Götzen, die das Ende des Tempels hervorgebracht haben. Und deshalb bringt Shlomo jetzt das Gold und das Silber herein, die Gefäße, aber gebaut hat man nicht damit. Hier haben wir die Parallelstelle. Als Yakel Shlomo Ezigne Israel, dann versammelte Shlomo die Ältesten Israel, wird Kol Rashi Amatot Nesia Avot Livne Israel El Yerushalayim. Das ist fast identisch zum Vers, den wir schon gesehen hatten. Er versammelt die Ältesten, die Anführer, Stammesführer, Familienführer, La'alot et Aron Brit Hashem Ir David Zion, heraufzubringen die Bundeslade, also die Lade des Bundesgottes von Ir David hi Zion. Übrigens eine ganz, ganz kleine Bemerkung. Ja, es ist fast wörtlich so in Melachim und in Divrei Hayamim. Einschließlich des Zusatzes Hizion. Alle haben sich versammelt während des Festes. Das ist der siebte Monat. Ja? Okay, jetzt überspringen wir, weil wir schon so viel gelesen haben, dass hier steht. Das Gebet von Shlomo ist hier nicht so ausführlich. Aber doch, na, das Gebet ist fast identisch. Und dann, es ist ein bisschen kürzer, aber das Gebet ist da. Dann gibt es etwas, das wir nicht in Melachim sehen. Anfang des siebten Kapitels. Uchechalot Shlomo leitpalel, als Shlomo mit dem Gebet fertig war. Vehaesh yarda mehashamayim. Ja, in Melachim, das ist interessant. In Melachim gibt es den Wolken. Ja, den Wolken gibt es ja auch, aber hier gibt es auch noch Feuer. Das ist hier. Hier ist es. Vayikra Halot Shlomo Litpalel, das ist beim 54. Vers des 8. Kapitels vom 1. Buch Könige. Vayikra Halot Shlomo Litpalel El Hashem et kol atfila vetchina azot kam milifne mizbach Hashem ikro al birkav. Als er sein Gebet vollendet hat, dann steht er auf, Ayamod levarechet ha'am, und er segnet das Volk. Gut. Und früher haben wir schon gesehen, als die Bundeslade reinkam, kam der Wolken hinab. Ja, das ist nicht an der gleichen Stelle, das ist ein bisschen früher. Nämlich im 11., im 10. Vers, ja, dann heißt es, Vayhi bezet ha-Kohanim in ha-Kodesh, als die Kohanim herausgegangen sind aus dem Heiligtum, ve'anan malet et bet Hashem. Und der Wolken füllt. Das heißt, es gibt hier einen Wolken, wir sollten uns nicht irren. Aber als Shlomo sein Gebet vollendet, heißt es hier in Divrei Yamim, Ha'esh yarda me'ashamayim v'tochel ha'olah. Es gibt noch ein Feuer, auch noch, das kommt. Uchvod Hashem malet ha'bayit. Also, Kvod Hashem malet ha'bayit, das ist der Wolken. Ja? Aber dass ein Feuer vom Himmel gekommen ist, das ist eine Parallele zur Einweihung des Stiftzeltes. Dort ist auch ein Feuer vom Himmel herabgekommen. Und auch nicht direkt, ja. Aber es ist, es gibt dort im Abschnitt Schmini. Hier kommt auch ein Feuer vom Himmel. Ja. Darf ich fragen, warum in Melachim ausdrücklich vom Wolken gesprochen wird und in Divrei Yamim der Wolken so darauf hingewiesen wird, aber nicht ausdrücklich erwähnt wird, aber dafür ein Feuer vom Himmel kommt. Ja, woher kommt denn Wolken? Das ist eine Rauchsäule, die kennen wir aus der Wüste. Das heißt, dass das mit Feuer verbunden ist, das ist nicht, nicht überraschend, kann sein. Was ist aber eindruckerweckender? Ein Wolken oder ein Feuer?
Feuer.
Hier ist eine allgemeine Bemerkung, die ich nicht beweisen werde. Aber der Talmud sagt, das Buch Malachim wurde von Jirmiyahu geschrieben. Das Buch Divrei Hayamim wurde von Ezra geschrieben. Jirmiyahu lebt in der Zeit der Zerstörung. Er will zeigen, dass trotz der großen Heiligkeit von David und Shlomo sie die Zerstörung, also auch doch, nicht, nein, trotz der großen Heiligkeit, die Zerstörung des Beit HaMikdash möglich ist. Das Glas war immer nur halb voll. Ja, also das Glas war auch dann schon halb leer. Das ist das eigentlich. Und deshalb betont er auch die Sünden von David und Shlomo. In Divrei Yamim geht es umgekehrt. Es geht darum, dass die Juden Mut haben, um Beit HaMikdash wieder aufzubauen, wieder Aliyah zu machen, um wieder vorzugehen. Wenn das Beit HaMikdash von David und Shlomo nicht gehalten hat, wie kann unser neues Beit HaMikdash halten? Und da zeigt Ezra die positive Seite. Das Glas ist halb voll. Okay. Jedenfalls, das geschieht jetzt, weil Loichlu Akoanim Lavo El Bet Hashem, hier sehen wir die Verbindung. Die Koanim können nicht reingehen in das Heiligtum, Kimalek Vod Hashem et Bet Hashem. Das ist fast der gleiche Vers, den wir aus dem 8. Kapitel von Melachim Aleph kennen. Aber dort ist es wegen des Wolkens, ja. Und hier sehen die Bnei Israel, wie das Feuer vom Himmel kommt und sie bücken sich alle. Und sie danken Gott. Übrigens ein sehr, sehr interessanter Vers. Wir haben ihn, ich kenne ihn zweimal im ganzen Tanach, dieser Ausdruck. Vehodot Lashem Kitov Kilolam Chasdo. Was ist das Vehodot? Das ist eine Mehrzahl von Hodu. Die haben das Hodu Lashem Kitov Kilolam Chasdo gesprochen. Das war eine Response im Beit HaMikdash. Okay, und dann bringen sie Opfer. Und wann war das? Ja? Das lesen wir im 7. Kapitel, den wir jetzt lesen. 7. Kapitel, 8. Vers. Vayas Shlomo et Echag. Und Shlomo machte das Fest. Vayetai an jener Zeit. Shivat Yamim, 7 Tage. Vechol Yisraeli mo kal gadol mod. Eine große Versammlung. Sehr große Versammlung. Milvo chamot ad nachal Mitzrayim. Genau wie in Melachim. Das ist ein gleicher Vers. Vayasu bayom ha-shmini atzaret. Und sie haben am 8. Tag eine Atzeret gemacht. Shmini atzaret. Ja? Ki chanukat ha-mizbeach asu shivat yamim. Sie haben 7 Tage das Mizbeach eingeweiht. Ve'achag shivat yamim und 7 Tagen Fest. וביום 23 לחודש השביעי שילח את עם לעולם. Es ist noch immer möglich, um zu sagen, dass wir, dass hier die Reihenfolge ein bisschen anders ist. Aber hier habe ich eher die Tendenz, und so sehen auch unsere Weisen das, also sie haben es nicht von mir abgeguckt, dass zuerst 7 Tagen bis Misbeach eingeweiht wurde, dann gab es das Sukkot-Fest, das erste Fest, das richtig im Beit HaMikdash dann gefeiert wird. Und dann gibt es Shmini Atzeret, ein Abschiedsfest, eine große Versammlung. Und dann segnet der König alle Anwesenden am 23. Tag im Monat. Sukkot fängt am 15. Tag im Monat an. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dann haben wir Shmini Atzeret 22. Und am 23. Tag, am Tag nachher, also ja, Simchat Torah, und Simchat Torah, wenn es noch kein Fest war, wenn es keinen zweiten Tag von Galut gibt, es noch in Israel auch. An jenem Tag tut der König Abschied nehmen von allen, also am Folgetag nach Shmini Atzeret. Und wir haben jetzt kommen, Shloshah Lachodesh Hashvi, Shilachet Ham Laolem, Smechim V'Tovelev. Hier sehen wir, dass das der 23. ist. Ja, nicht an Shmini Atzeret, nicht die, die nach den Feierlichkeiten nach Hause ging, sondern jetzt ist alles vorbei. Und das heißt, dass wir jetzt nachrechnen, dass eigentlich die Einweihung des Misbeachs
am dritten Tischrei
angefangen hat. Nach Rosh Hashanah. Ja? Nein, was dritten Tischrei? Da. 14, vom 7. Tischrei, 3 Tage vor Yom Kippur. Vom 7. Tischrei an. Und es gibt eine Auslegung unserer Weisen. Die Kommentare besprechen, ob das eigentlich die wahrscheinlichste Interpretation ist oder nicht. Eine Möglichkeit ist, dass sie in jenem Jahr zu Yom Kippur nicht gefastet haben. Aha. Dass sie zu jenem Jahr gefeiert haben, das war ein Teil von dieser 14-Tagen-Feier, die Einweihung des Beit HaMikdash. Was ich nicht in den Kommentaren gesehen habe, was ich vorschlagen möchte, ist, wenn das die 7 Tage von Chanukat HaMizbeach sind, es gibt eine Meinungsverschiedenheit bei der Einweihung des Mishkans, wann die 7 Tage der Einweihung waren. Man spricht von 7 Tagen der Einweihung und am 8. Tag, ja. Ob die 7 Tage der Einweihung im Nisan waren oder ob sie vor Nisan waren. Das heißt, ob der 8. Tag Rosh Chodesh Nisan war. Die Frage ist eigentlich, ob die Einweihungstage ein Teil der regulären Funktion des Heiligtums sind oder nicht. Und möglicherweise können wir das so sehen, dass wenn das nicht ein Teil der regulären Funktion des Heiligtums ist, dass es dann kein Misbeach, also der Misbeach von Givon wurde schon aufgehoben. Oder vielleicht hat man dort noch den Yom Kippur-Dienst durchgeführt oder nicht. Er wurde schon aufgehoben und der neue Misbeach wird noch erst eingeweiht. Das heißt, man kann nicht einmal Yom Kippur feiern. Allerdings wird dann beschrieben, dass Shlomo schon im Zweifel war, ob er das richtig gemacht hat oder nicht. Und es kommt ein Zeichen von Himmel hin, als sein Gebet akzeptiert wird, dass er tatsächlich die Weisung richtig erteilt hat. Allerdings gibt es auch eine Meinung von Kommentaren, die sagen, nein, also im Kippur nicht gefastet zu haben, ist schon etwas Überraschendes. Ja? Aber allerdings sehen wir hier, die Woche der Einweihung ist dann vor Sukkot. Das ist nicht die Woche der Einweihung des Beit HaMikdash, sondern die Woche der Einweihung des Misbeachs, damit er funktionsfähig wird. Und dann haben wir eine Woche der Einweihung. Und diese Woche der Einweihung ist zu Sukkot. Und wenn die Chashmonaim das Beit HaMikdash wieder eingeweiht haben, dann suchten sie ein Modell und es gab selbstverständlich das Modell der Einweihung des ersten Beit HaMikdash zu Sukkot. Und deshalb konnte man man wollte nicht bis Sukkot warten, aber man konnte das Modell von Sukkot anwenden. Es gibt auch eine Überlegung. Ich habe jetzt keine Dokumente zum heutigen Shiur gebracht. Ich wusste nicht, was noch zeitlich passen wird. Es gibt eine Überlegung, dass im Jahr der Wiedereinweihung das Sukkot-Fest nicht gefeiert wurde, weil man im Kampf war.
Ja.
Und das ist nachgeholt.
Und dass das so eine Art Nachholen ist. Man kann es nicht richtig nachholen, aber dass es eine Art Nachholung ist. Also das ist auch eine Überlegung wert. Allerdings ist es so klar, dass man hier die Verbindung zwischen Einweihung und Sukkot hat, dass das alleine reichen würde, wobei es nicht stört, dass man gleich mehrere Motive hat, mehrere Gründe, um etwas zu tun. Verzeihung dafür, dass wir zu Sukkot nicht den Gottesdienst ordentlich durchführen konnten. Und die Anwendung jenes Modells für die Wiedereinweihung des Beit HaMikdash zu Chanukkah. Und das bleibt dann Jahrhunderte im Selbstbewusstsein, denn Beit Shammai lehrt, sogar die Reihenfolge, in welcher wir die Kerzen zünden, gucken wir auch von Sukkot ab. So, das war, was ich vorstellen wollte.
Schreier, danke.
Es gibt noch andere Überlegungen, wie man einweiht, aber dafür gibt es einen nächsten Show.